versuchen da den Faden aufzunehmen, wo wir ihn das letzte Mal liegen gelassen haben. Noch einmal herzlich willkommen zu dieser Vorlesung Grundlagen, Algorithmen und Datenstrukturen. Wir hatten uns das letzte Mal beschäftigt mit der Implementierung von Prioritätswarteschlangen oder Priority Queues. Und da gab es die eine Implementierung, die funktionierte mit Hilfe von einer Heap-Datenstruktur, die implizit innerhalb eines Arrays angelegt war. Das war eigentlich eine ganz raffinierte Datenstruktur, die hatte allerdings bestimmte Operationen, unterstützte sie nicht so gut, wie zum Beispiel das Mergen von zwei verschiedenen solchen Heap-Datenstrukturen. Und dann hatten wir uns deshalb umgeschaut, muss man diese Datenstruktur verwenden, gibt es vielleicht andere Datenstrukturen auch noch? Und wir hatten dann angefangen, eine Datenstruktur zu entwickeln, die auf Binomialbäumen basierte. Und ein Binomialbaum, hier sehen Sie die ersten, Binomialbäume gibt es für jeden Rang einen. Und hier sehen Sie die ersten vier Bäume und dann das allgemeine Prinzip, wie man den aus Bäumen vom Rang von einem gegebenen Rang R einen Baum vom Rang R plus 1 herstellt, nämlich indem man den einen Baum davon bei dem anderen unter die Wurzel dazuhängt. Dadurch entsteht ein Grad, der linear in dem Rang, der gleich dem Rang ist. Ja? Und die Idee war dabei, ist sozusagen die Struktur von diesen Bäumen, und die Idee war dabei, dass wir auch in diesen Bäumen dann diese Heap-Eigenschaft aufrechterhalten wollen. Das heißt, an der Wurzel steht immer das kleinste Element. Und wenn ich jetzt ein Merge machen will von zwei solchen Bäumen, jeweils einer hat das kleinste Element 7 und der andere hat das kleinste Element 19, dann mache ich das eben so, dass der Baum mit dem kleinsten Element 7 an der Wurzel wird dann halt der hier in diesem Beispiel, dieser Baum, unter dessen Wurzel ich dann den anderen Baum des gleichen Rangs, aber mit einem größeren Wert an der Wurzel hänge. Und dadurch habe ich dann da auch wieder die Heap-Eigenschaft im gesamten Baum erfüllt und insgesamt mit einem Schritt ein Merge von zwei ziemlich großen Datenstrukturen vorgenommen. Das ist natürlich nur ein sehr spezieller Fall und wir müssen uns natürlich dann noch, wir müssen uns natürlich auch noch überlegen, was passiert, wenn wir mehrere Binomialbäume haben, unterschiedliche Ränge, was wir dann mit denen anfangen. Dazu kommen wir gleich. Jetzt habe ich hier steht jedenfalls noch einmal die Liste von den Eigenschaften dieser Bäume, die wir das letzte Mal uns überlegt hatten. Also das erste ist, ein Binomialbaum vom Rang R hat eben tatsächlich auch genau die Höhe R. Das sieht man hier an diesen kleinen Beispielen von 0 bis 4 sieht man das. Und bei dieser, wenn Sie so wollen, rekursiven Konstruktion des Binomialbaums vom nächsthöheren Rang sehen wir, dass eben da auch gerade der Rang um 1 größer wird, wenn die Tiefe um 1 größer wird, wenn der Rang 1 größer wird. Das nächste ist, dass eben der Grad an der Wurzel der maximale Grad ist und unter der Wurzel hängt eben ein Baum vom Rang R. Das ist dieser hier. Dieser hier. Und dann kann man sich überlegen, dass eben dann genauso eben auch noch ein Baum vom Rang R-1, R-2 und so weiter bis zum Rang R gleich 0 hängt und damit gerade unter einem ein Binomialbaum vom Rang R plus 1 gerade R plus 1 Nachfolger hat. Beziehungsweise allgemein einer vom Rang R, eben genau R, Nachfolger unter der Wurzel. Okay, dann hatten wir auch interessanterweise festgestellt, dass auf jedem Level in so einem Binomialbaum genau in einem Binomialbaum vom Rang R gerade, R über L, dieser Binomialkoeffizient spielt hier eine Rolle, viele Knoten hängen. Das sieht man hier zum Beispiel, das wollen wir jetzt hier gerade nur noch mal an einem Beispiel uns anschauen, bei R gleich 3, die Binomialkoeffizienten sind dann 1, 3, 3, 1 und entsprechend haben wir hier einen Knoten, hier drei Knoten, dann nochmal drei Knoten und dann wieder einen Knoten. Und damit, wenn auf die Summe von allen Binomialkoeffizienten, also die Summe von L gleich 0 bis R über L, ist gerade 2 hoch R und daraus folgt, dass die, das ist eine Möglichkeit zu sehen, dass die Anzahl der Knoten in einem Binomialbaum gerade vom Rang R gerade 2 hoch R ist. Und schließlich, das waren die Eigenschaften, die wir das letzte Mal uns überlegt hatten. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit diesen Binomialbäumen? Naja, wir verallgemeinern die noch ein kleines bisschen, indem wir nämlich nicht einfach nur einzelne Binomialbäume nehmen, die eben genau 2 hoch R viele Knoten haben, sondern wir betrachten Listen von solchen Bäumen und dann erhalten wir etwas, das man binomialen Haufen nennt oder Binomial Heap. Binomial Heap ist, glaube ich, die englischsprachige Variante, ist irgendwie gebräuchlicher. Also von Haufen redet man irgendwie nur ungerne. Und das heißt, ist also eine Menge von Binomialbäumen, wobei jeder Binomialbaum einen anderen Rang hat. Und deswegen kann man die natürlich sortieren entsprechend dem Rang oder sie das sortierte Ergebnis in so eine verkettete Liste reintun. Also hier wäre so eine verkettete Liste, da gibt es hier einen Binomialbaum vom Rang 2, dann gibt es hier einen vom Rang 4, 5, 7 und 9. Und entsprechend, dieser mit 9 hat eben 2 hoch 9 Knoten, der mit 7, 2 hoch 7 und so weiter. Und die ordne ich in einer doppelt verketteten Liste an. In jedem von diesen Binomialbäumen können wir eben entsprechend viele Elemente unterbringen, die dann entsprechend der Heap-Eigenschaft sortiert sind. Das heißt, an der Wurzel steht das Minimum. Das heißt, in dieser gesamten Datenstruktur, in diesem gesamten binomialen, wo finde ich jetzt das kleinste Element in diesem gesamten binomialen Haufen? Naja, die Kandidaten sind irgendwelche von diesen Wurzeln. Und welche von diesen Wurzeln jetzt tatsächlich das kleinste Element enthält, das merken wir uns mit Hilfe eines Zeigers. Ja, also dem Rang nach sind die da alleine aufgrund dieser Struktur sind die da angeordnet in dieser Liste. Und das tatsächliche Minimum kriegen wir mit so einem Zeiger. Und damit können wir dann, dieser Zeiger, wenn wir die Frage stellen, wo ist das kleinste Element, dann gibt uns dieser Zeiger genau die Auskunft. Okay? Das wäre jetzt, so sehe ein binomialer Heap aus. Hier ist ein etwas konkreteres Beispiel mit so Elementen drin. Sie sehen, hier ist gerade das kleinste Element von dem linksten Binomialbaum. Hier oben ist das kleinste Element von dem zweiten und hier ist das kleinste, das Element mit der kleinsten Priorität in dem linkesten Binomialbaum. Und der Zeiger sagt uns, welches von den Elementen 4, 3 und 14 tatsächlich das Minimum ist. Okay? Jetzt haben wir die Datenstruktur, jetzt müssen wir die Operationen darauf implementieren. Also eines, was ich ja vorhin versucht habe, als ich nochmal diese Struktur von diesen Binomialbäumen vor Ihrem inneren Auge Revue habe passieren lassen, da habe ich irgendwie versucht zu argumentieren. Ich kann sehr schnell ein Merge machen von zwei Binomialbäumen des gleichen Rangs, indem ich nämlich den einen unter den anderen hänge. So, wie mache ich jetzt den Merge von zwei binomialen Haufen oder zwei Binomial Heaps? Hier sind so zwei, das ist der eine. Und das ist der andere. Und die Idee ist jetzt, dass die Methode, wie man mit so zwei einzelnen gleichrangigen Bäumen umgeht, dass man das erweitert zu dem Umgang mit so Listen. Und zwar erweitert im Geiste oder dass man dieselbe Idee anwendet wie bei binärer Addition. Das ist das Interessante. Hier taucht in Verkleidung binäre Addition auf. Ja, wir schreiben diese beiden binären Haufen entsprechend ihrer Stelligkeit untereinander. Und dann, ja, wie würde man bei der Addition vorgehen? Man geht mit den man fängt bei dem niederwertigsten Bit an und die da sind. Wenn da zwei Nullen stehen, ist da nichts. Dann braucht man nichts machen, geht man zur nächsten Ziffer. Wenn da eine 1 steht, okay, bei einem von denen, dann behält man den. Wenn da eine 2 mal 1, 2 Einsen steht, wie hier, wenn Sie so wollen, stehen hier 2 Einsen, das ist an einer Stelle, sind zwei Binomialbäume vorhanden, dann addiert man diese beiden Einsen. Sprich, hier in diesem Falle addiert man diese beiden oder fügt man diese beiden Binomialbäume des gleichen Rangs zusammen. Was ist das Ergebnis? Ein Binomialbaum von dem Rang 1 größer. Was ist das Ergebnis von der Addition von 1 und 1? 2 oder 1, 0. Das heißt, eine 1 von einer Stufe höher. Ja? Also, und wie fügen wir jetzt diese beiden hier vom Rang 2, diese beiden Binomialbäume zusammen? Naja, wir vergleichen das mit die Minima, was an der Wurzel steht, und hängen dann den mit dem größeren Minimum unter denjenigen mit dem kleineren Minimum. Ja, dann haben wir da, ist das ein wunderschöner Binomialbaum wieder, allerdings einer vom Rang 3. Und das heißt, wir haben einen Übertrag. Dann haben wir also sozusagen diesen Übertragsdings da. Jetzt gibt es hier bei dem einen, gibt es aber noch so einen Dreier, dann müssen wir die addieren. Ja, das heißt, wir haben dann irgendwie erneut eine Addition durchzuführen von so zwei Binomialbäumen und so weiter. Und so läuft gegebenenfalls der Übertrag eben eine Reihe von Binomialbäumen weiter. Also es kann natürlich sein, dass hier ebenfalls ein Binomialbaum bereits war vom Rang 3. Was machen wir dann? Dann haben wir drei Binomialbäume vom Rang 3 zusammen zu mergen. Aber das können wir so tun, indem wir erstmal zwei zusammenfügen. Es gibt dann einen vom Rang 3, gut, der wandert eins weiter und dann bleibt einer übrig. Ja, also die Addition von dreien ist dann sehr einfach, weil wir brauchen auch nur zwei zusammenzufügen, was garantiert einen vom Rang 1 größer gibt, der dann als Übertrag weiterläuft und einer bleibt einfach stehen. Okay? Kann man das Prinzip verstehen? Ja? Welchen von den zwei nimmt man dann, die man dann zusammen addiert? Das ist die Frage, die ich gerade jetzt mal hier für die Aufzeichnung nochmal wiederhole. Was sagen die anderen? Es ist egal. Ja? Und was man bei der Gelegenheit, wie teuer ist die Geschichte? Naja, man muss man hat in so ein binomialer Haufen enthält maximal, wenn der maximale Rang R ist, gibt es da genau R Stück drin, höchstens R Stück drin, und ich muss im Prinzip jede Stelle einmal besichtigen und dann vielleicht gibt es noch einen Übertrag eins weiter. Und für jedes Merge von zwei solchen binomialen Bäumen des gleichen Rangs fallen nur konstante Kosten an, weil ich ja nur die Wurzeln vergleichen muss und einen unten drunter hängen muss. Okay, das heißt, wenn ich Binomialbaum vom Rang R, 2 hoch R Knoten enthält, also sehr dick ist, ist damit insgesamt, und dieses R, der maximale Rang, der hier auftaucht, deswegen im Wesentlichen logarithmisch in der Anzahl der Knoten, die überhaupt in so einem binomialen Haufen drin sind, deswegen ist das Merge, nämlich diese Addition genau proportional zu R und damit O von log n, wenn n die Anzahl der Elemente in dem im Gesamtsystem drin sind. Okay? Gut, dann jetzt fragen wir uns, damit habe ich Ihnen vorgeführt, wie das Merge funktioniert. Und wir haben also jetzt hier auf unserer Liste von Operationen, die unsere Datenstruktur unterstützt, das eine abgearbeitet. Das Merge kostet log n. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Jetzt ist die Frage, wie ist das mit dem Einfügen? Ist das schwer oder ist das leicht? Naja, Einfügen kann ich auf das Merge zurückführen, weil um einen einzelnen Wert herum kann ich einen Binomialbaum vom Rang 0 bauen. Und dann kann ich einfach das Merge machen von diesem binomialen Heap, der nur aus einem einzelnen Baum besteht, nämlich aus diesem B0. Das kann ich ein Merge von diesem machen zu einem existierenden Binomial-Heap und dann ist das ein Merge und das kostet deshalb im schlimmsten Falle auch O von log n. Und tatsächlich geht es auch nicht viel besser als Log-N mit dieser Datenstruktur, weil es kann sein, dass alle Ränge besetzt sind und dieser eine, das Einfügen von dem B0 führt dazu, dass der Übertrag eben die ganzen R-Binomialbäume entlangläuft und damit jeder einzelne angefasst werden muss und deshalb insgesamt, weil insgesamt zum Schluss zwar nur ein Baum rauskommt, aber der muss gebaut werden und das kann im schlimmsten Falle deshalb O von Log-N kosten. Also O von R und damit O von Log-N kosten. Okay, wie teuer ist das Minimum? Naja, da hat man diesen Zeiger, der einem direkt das Minimum gibt. Das ist etwas, was ich hier bei diesem Merge natürlich noch nicht berücksichtigt habe. Man muss natürlich jetzt auch noch, während ich diese Addition durchführe, dabei auch immer noch feststellen, dass das Minimum verwalten. Wie kriege ich das Minimum hin? Naja, das Minimum, ich habe gewissermaßen zwei Kandidaten für dieses Minimum, nämlich das Minimum vom einen und das Minimum vom anderen. Und nachdem ich dieses Merge durchgeführt habe, sind diese beiden Zeiger immer noch übrig geblieben. Und dann muss ich im Prinzip, oder habe ich zwei Kandidaten, Binomialbäume in meiner Liste, die das Minimum sein können. Und durch einen Vergleich stelle ich fest, welcher von beiden das ist. Und den nehme ich dann. Okay. Bitte laut reden. Wo war das O von 1 gewesen? Sie haben da völlig recht. Also das war die Frage. Ich rede es nochmal wiederholen. Wir hatten Worst Case, inkrementieren um 1 kostet so lange, wie die Zahl eben ist, das heißt log n, wenn n die Zahl ist und log n die Länge, dann das ist der Worst Case, aber wir hatten festgestellt, im Average Case kostet das Einfügen nur O von 1. Und hier könnte man, wenn ich mir vorstelle, dass ich einen Durchschnitt bilde über alle möglichen binomiellen Heaps, dann könnte man, würde das Einfügen auch im Durchschnitt O von 1 kosten. Das stimmt, da haben Sie recht. Okay. Die Minimumsoperation, da möchte man einfach nur wissen, welches ist das minimale Element in der Datenstruktur. Das kostet aufgrund unseres tollen Zeigers eben O von 1. Okay, das hatten wir gesehen. Jetzt ist die Frage, wie sieht es mit dem Entfernen des Minimums aus? Das Minimum haben wir schnell gefunden, indem wir einfach zu dem Zeiger gefolgt sind. Was machen wir dann? Indem wir das entfernen, zerstören wir ja irgendwie den Binomialbaum, wo das Minimum an der Wurzel gesessen ist. Nehmen wir an, das sei in diesem dieser Baum sei der Baum BI. Wenn wir die Wurzel wegnehmen von einem Binomialbaum, dann zerfällt er in, wenn der den Rang I hat, dann zerfällt er in I, Binomialbäume, das von den Rängen 0 bis i minus 1. Was machen wir jetzt mit den Bäumen? Das heißt, fallen jetzt irgendwie aus unserem Rahmen raus. Naja, dann nehmen wir einfach diese Liste von Binomialbäumen, die bilden auch wieder einen binomiellen Heap. Einen, der sozusagen an jeder Stelle natürlich jeder von diesen i-Stellen einen Baum hat. Wir können dann auch noch meinetwegen einen Zeiger auf das Minimum von diesen unter diesen i-Wurzelwerten setzen. Und dann haben wir aber zwei Heaps, nämlich den alten Heap ohne das bi und den neuen mit den b0 bis bi-1. Und dann machen wir einfach einen Merge auf diesen beiden. Und das ist dann eine Merge-Operation, die wir kennen. Und die kostet eben im schlimmsten Falle so viel log n, wenn n die Anzahl der Elemente ist. Also haben wir auch finden wir für das Delete Min eine Laufzeit von O von log n. Okay. Und können wir uns anschauen, gibt es noch mehr Operationen, die mit dieser Datenstruktur unterstützt werden? Ja, hier gibt es tatsächlich, könnte man auch so etwas wie eine Operation Decrease Key realisieren. Decrease Key nimmt irgendwie einen Verweis auf einen solchen Knoten in unserem Baum, in dem so ein Element drinsteht, und sagt jetzt, hallo, für dieses Element soll jetzt der Key, der war vorher 13, und jetzt soll er auf 2 verkleinert werden. Ja, oder meinetwegen auf 1, weil es eine super hochpriore Operation ist. Die Person ist befördert worden und darf jetzt deshalb sich viel, viel weiter vorne in der Mensaschlange einordnen. Also die kriegt jetzt eine viel höhere Priorität. Wenn wir aber an diesem Element dann einfach die Priorität ändern und also da einen kleineren Wert reinschreiben, dann ist natürlich an dieser Stelle die Heap-Eigenschaft in dem Binomialbaum, wo dieses Element sitzt, verletzt. Aber dann können wir denselben in diesem Binomialbaum denselben Trick anwenden, den wir auch angewendet hatten, um in diesem impliziten Heap die Heap-Eigenschaft wiederherzustellen, indem wir nämlich einfach mit dem Vater vergleichen. Und wenn wir sozusagen einen Wert haben, der kleiner ist als der Vater, dann vertauschen wir diese beiden Elemente, und auf diese Art und Weise wandert diese Fehlstelle, wo die Heap-Eigenschaft lokal verletzt ist, immer weiter Richtung Wurzel von diesem Binärbaum, bis wir im schlimmsten Falle an der Wurzel angekommen sind, und weiter brauchen wir den Wert nicht zu propagieren. Wenn der Wert des Elements dort natürlich noch viel kleiner ist als das Minimum an irgendeinem anderen von den Wurzeln, dann versetzen wir einfach den Zeiger und auf dieses neue Element und haben dann insgesamt wieder nicht nur einen korrekten Binomialbaum, sondern insgesamt auch einen korrekten Binomialhieb hergestellt. Also auf diese Art und Weise kostet dieses Degrees Key ebenfalls, lässt sich implementieren und kostet O von log n. Nämlich gerade im Wesentlichen so viel, wie der Weg zur Wurzel lang ist. Und in einem Binomialbaum vom Rang R ist die Tiefe höchstens R. Okay, das ging. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das mit diesem Remove? Wie beseitigen wir können wir möglicherweise aus einem binomialen Heap irgendein Element, was uns aufgefallen ist und was aus irgendwelchen Gründen aus unserer Prioritätswarteschlange rausfällt, können wir es beseitigen? Und die Antwort ist ja, das ist sogar nicht mal so schwer. Wir nehmen das Element, auf das das wir entfernen wollen, und setzen einfach die Priorität so klein, dass es an die Wurzel hochwandert, und dann entfernen wir es an der Wurzel. Und die Priorität können wir zum Beispiel auf einen fiktiven Wert minus unendlich setzen. Dadurch ist es kleiner als jeder andere Wert im System. Und das heißt, bei diesem Wandern nach oben, dieses Sift-Up wird deshalb einfach immer diese Vertauschung vornehmen von diesem Element mit dem Element, was überhalb von ihm am Vaterknoten sitzt. Und dadurch wird es auf jeden Fall an die Wurzel wandern. Und dann an der Wurzel können wir es dann einfach entnehmen. Dadurch zerfällt der Binomialbaum wie beim Delete Min in die Nachfolger der Wurzel, was selbst wieder ein korrekter binomieller Heap ist oder zu einem solchen gemacht werden kann. Und dann wenden wir ein Merge an mit dem Rest von dem vom ursprünglichen Binomialbaum und kriegen damit in Zeit O von log n einen binomialen Heap, der das Element E nicht mehr enthält. Okay? Also wir sehen hier ganz diese Merge-Operation ist sehr stark, und die erlaubt uns im Prinzip eine einfache Implementierung von allen anderen Operationen, also insbesondere vom Einfügen und vom Beseitigen, vom Entfernen von Elementen. Okay, dieser Binomial-Heap ist sehr gut. Interessanterweise gibt es immer noch bessere, wenn Sie so wollen, eine noch bessere Datenstruktur. Das sind die sogenannten Fibonacci-Heaps. die wir jetzt hier nicht mehr weiter diskutieren wollen, aber die ich zumindest erwähnen möchte, dass es sie gibt. Die haben super billige, das Minimum ist genauso billig, aber das Insert und das Merch wird noch teurer, wird noch billiger, nämlich das ist, wird O von 1. Den Preis, den wir dafür zahlen müssen, ist, dass diese Fibonacci-Heaps in ihrer Struktur viel liberaler sind als die binomiellen Heaps. Und das führt aber dann dazu, dass dann eben andere Operationen, wie zum Beispiel diese hier, Delete Min und Remove, die kosten Log N, ja, aber amortisiert. Das heißt, hier bei diesen Operationen wird man immer noch ein bisschen Zusatzaufwand hinein investieren, damit diese liberale Datenstruktur, die liberale Anordnung, in diesem Fall sind es auch wieder so Listen von Bäumen, damit diese Ansammlung von Listen von Bäumen nicht zu sehr ausufert, sondern ein bisschen strukturiert bleibt. Also bei jedem Delete Min oder Remove investiert man ein wenig mehr Arbeit und kriegt dann amortisiert immer noch Log N heraus für diese Operationen, kann aber, weil man sich diese extra Freiheit zwischendurch erlaubt, sich leisten, dass diese Minimum Insert und Merge Operation nur O von 1 kosten. Und schließlich diese als weiteres Highlight von dieser Datenstruktur ist, dass auch diese Degrees Key Operation, wo man also die Priorität erniedrigt von einem einzelnen Knoten, dass die ebenfalls in so gut wie O von 1 geht, also O von 1 amortisiert über eine ganze Reihe von solchen Operationen. Diese Art von Datenstruktur wird nützlich sein später, wenn wir bei Graph-Algorithmen, da werden wir sie einsetzen und werden dann für die kürzesten Wege zum Beispiel einen superschnellen Algorithmus mit Hilfe von solchen Fibonacci-Heaps herstellen können. Okay, das waren diese Prioritätswarteschlangen und Heaps. Jetzt gibt es natürlich noch, als nächstes Thema in der Vorlesung wollen wir jetzt uns mit Suchstrukturen beschäftigen. Suchstrukturen sind so ähnlich wie Wörterbücher, die wir mit Hilfe von Hash-Funktionen implementiert haben. Und es ist deshalb ganz instruktiv, diese beiden Arten von Datenstrukturen oder die Anforderungen an die beiden Datenstrukturen, die die Funktionalität eines Wörterbuchs bzw. einer Suchstruktur erfüllt, nebeneinander zu stellen. Ja, also in beiden Fällen geht es darum, dass wir eine Menge von Elementen haben, nennen wir die mal S, und jedes Element in dieser Menge wird durch irgendeine Art eindeutigen Schlüssel identifiziert. Also das heißt insbesondere, dass diese Keys, die sind eindeutig. Es gibt also niemals, es gibt niemals zwei Elemente, die den gleichen Key 5 haben zum Beispiel, sondern wir nehmen an, jedes Element hat nur hat einen anderen Key. Okay, das meint hier dieses eindeutig. Und welche Operationen soll jetzt unsere Datenstruktur unterstützen? Also in beiden Fällen möchte man die Operationen einfügen und beseitigen haben. Also man will ein Element hinzufügen können und man will das man über einen bestimmten Schlüssel erreicht, beseitigen können, falls es denn vorhanden ist. Okay? Das ist in beiden Datenstrukturen gleich. Der Unterschied besteht jetzt, ob man ein Find hat oder ein Locate. Bei einem Find hat man einen Schlüssel und will jetzt einfach nur gucken, gibt es das Element mit diesem Schlüssel und wenn ja, gib mir dieses Element zurück. Das ist die Wörterbuchanfrage. Bei der Suchstruktur, das ist ein bisschen liberaler. da hat man einen Schlüssel und es könnte natürlich sein, dass ein Element mit diesem Schlüssel enthalten ist, aber möglicherweise ist ein Element mit diesem Schlüssel nicht enthalten. Dann will man das Element mit dem nächstgrößeren Schlüssel. Ja? Das heißt, man hat eine Ordnung auf den Schlüsseln und diese Ordnung ist wichtig. Ja? Also insbesondere möchte man möglicherweise alle Elemente zwischen zwei verschiedenen Schlüsseln haben. Also ich habe den Schlüssel 7 und den Schlüssel 19 und ich möchte alle Elemente, die Schlüssel zwischen 7 und 19 haben. Und so etwas, während diese Frage, ich habe einen Schlüssel, gib mir das entsprechende Element, dafür war Hashing und Hash-Tabellen irgendwie eine sehr gute Datenstruktur. Ja, das konnten wir damit, das war eine prima Implementierung, eine prima Idee. Aber dieses Hashing ist relativ empfindlich, wenn gegenüber Änderungen des Werts des Schlüssels. Also ich meine, ein Schlüssel 5 und ein Schlüssel 6 können auf völlig unterschiedlich mit der Hash-Funktion auf völlig unterschiedliche Werte gehasht werden und sollten das wohl auch auf völlig unterschiedliche Werte gehasht werden. Also jedenfalls nicht so, dass ich irgendwie, wenn ich den Wert an der Stelle für den Schlüssel 5 nachgeschlagen habe, dass ich dadurch einen schnellen Zugang zu den Elementen mit dem Schlüssel 6 oder zu dem Element mit dem Schlüssel 6, 7 und 8 hätte. Ja, das gibt das Wörterbuch einfach nicht her. Ja, also daraus ersehen wir, dass zumindest diese Hash-Tabellen keine gute Implementierung liefern, wenn es darum geht, oder keine Möglichkeit, keinen Ansatz liefern, eine effiziente Locate-Funktion zu realisieren, die gerade auf der Ordnung auf den Schlüsseln aufbaut. Und insbesondere kann man damit mit Hashing keine solchen Intervallabfragen machen. Gib mir alle Kunden zwischen, gib mir alle Elemente zwischen zwei Keys. Okay, also wenn wir da mit unseren Hash-Tabellen irgendwie leider baden gegangen sind, könnten wir uns vielleicht auf die Suche machen, wieder ganz von vorne und überlegen, was für andere Datenstrukturen in unserem Repertoire könnten möglicherweise so eine Suchstruktur unterstützen. Und eine vielleicht nicht völlig doofe Idee ist, dass wir wieder mal mit einer Liste anfangen. In der Liste kann man einfügen und kann man löschen. Das ist irgendwie zumindest prinzipiell möglich. Und wenn sie sortiert ist, dann ist auch, und ich habe schon mal das kleinste Element gefunden, dann kann ich zumindest so eine Range-Abfrage relativ zügig realisieren. Ich muss einfach nur von dort loslaufen, bis ich bei einem Element angekommen bin, dessen Schlüssel außerhalb des Intervalls, des angefragten Intervalls liegt. Ja, das ist also insofern ist es vielleicht nicht so ganz schlecht, diese mit der Liste. Das einzige Problem ist, dass auch wenn sie sortiert ist, das Einfügen, Löschen und Auffinden eines Elements ist tendenziell teuer, in dem Sinne, dass O von log n oder obere und untere Schranke, also auch die untere Schranke von Theta von n gilt. Ja, ist also linear und da können wir nichts weitermachen. Ja, wenn wir diese alleine eine sortierte Liste verwenden. Andererseits, wenn wir irgendeine Zusatzeinrichtung hätten, um, sagen wir, schnell ein Locate zu realisieren, eine Zusatzeinrichtung, die nur dafür da ist, das Locate schnell zu machen, dann könnten wir zumindest diese Range-Abfragen schnell machen. Ja, dann kommen wir eben blitzschnell eben mit dieser Zusatzdatenstruktur, mit der Zusatzdatenstruktur zum ersten Element und dann wollen wir von 3 bis 19 wollen wir die haben und da laufe ich die Liste entlang und finde die Elemente 3 bis 19 mit den Schlüsseln 3 bis 19 und alles wird gut. Ja, also eigentlich wäre ich gerade für solche Range-Anfragen interessiert an einer Datenstruktur, die unten eine Liste hat und oben drüber irgendetwas, was mir dir beim Suchen hilft. So eine Hilfsdatenstruktur zum Suchen. Das wäre diese Navigationsstruktur. Ja, die hat natürlich noch ein bisschen mehr, muss die machen. Die muss nicht nur einfach dieses Locate einfach unterstützen, sondern die muss auch so konstruiert sein, dass wenn ich unten in der Liste irgendwas wegnehme, dann geht ja oben die Struktur kaputt, dass ich die wieder reparieren kann mit geringem Aufwand. So dass ich die über alle Operationen, die ich unten einfügen und beseitigen, die ich unten an den Elementen vornehme, dass ich diese Suchstruktur, diese Navigationsstruktur oben drüber irgendwie aufrechterhalten kann, dass sie immer gut und effizient arbeitet. Ja, und um solche Strukturen oben drüber, da geht's, wird's jetzt gehen. Und das sind diese sogenannten Suchbäume, die man da als Navigationsstruktur oberhalb von dieser Liste anbringt. Das sind Bäume, und insofern gibt es zwei Sorten, wenn Sie so wollen, in der Gesamtdatenstruktur zwei Sorten von Knoten. Einmal die externen Knoten. Das sind diejenigen, das sind die Baumknoten, und die enthalten Schlüssel, aber vor allen Dingen enthalten die Navigationsinformationen. Und Navigationsinformationen, das heißt auch, wenn ich irgendeinen Schlüssel sehe, zu welchem anderen Knoten ich hinwandern soll. Und dann gibt es die internen Knoten, die Daten, das sind die Nutzdaten, wenn Sie so wollen, das sind die Elemente unten in den Listen. Weil wir müssen uns ja immer, hier in den Beispielen suchen wir immer nach 1, 2, 3, 4, 5, das sind aber die Schlüssel, und wir müssen uns vorstellen, die wirklichen Daten hängen natürlich, sind natürlich noch andere Daten mit verknüpft. Das ist so wie die Matrikelnummer, sie sind hoffentlich, haben viel, viel mehr Eigenschaften, als nur eine Matrikelnummer zu besitzen. Da gibt es jede Menge anderen Daten, die auch noch dran sind, das sind die Nutzerdaten. Ja? Okay. So, und jetzt wollen wir uns überlegen, wie könnten wir diese so eine Art Suchbaum aufbauen. Und die einfachste Struktur, die man sich vorstellen kann, ist, wir nehmen jetzt mal an, wir hätten so einen vollständigen binären Baum oben drüber. Okay, das ist die Baumstruktur, und die soll uns sagen, die gibt uns vor, wie wir zu den entsprechenden Elementen navigieren können. Und dann können wir jetzt Informationen an den Knoten unterbringen, die uns sagen, ob wir nach links navigieren sollen oder nach rechts navigieren sollen, auf der Suche nach einem bestimmten Element. Und da ist die Idee, dass an einem Knoten das größte Element vom linken Teilbaum steht. Und rechts stehen alle Knoten, stehen alle Elemente, die größer sind. Also unten die Liste ist sortiert, und an der Wurzel steht das größte Element, was vom linken Teilbaum aus erreicht werden kann. Ja, das heißt, das ist hier dieses Element, und alles, was kleiner ist, und wenn ich zu größeren Elementen will, muss ich an der 10 nach rechts gehen. Also ich mache, wenn ich eine Locate machen will, meinetwegen für den Wert 17, dann vergleiche ich 17 mit 10, und 17 ist größer, also muss ich rechts weitersuchen. Das ist die Idee. Ja, also auf irgendeine Art und Weise ist das hier eine materialisierte binäre Suche. Ja, bei einer binären, das war ja auch so, da haben Sie irgendwie in der Mitte nachgeschaut, und dann diesen Wert haben Sie dann benutzt, um zu teilen und verglichen mit Ihrem Element, nachdem Sie, dass Sie da in dem der Datenstruktur in dem Array suchen wollten oder finden wollten. Und wenn es kleiner war, haben sie links gesucht, wenn es größer war, haben sie rechts weitergesucht. Und hier ist das genauso, das steht hier sozusagen in diesem Baum drin, und der Baum ist natürlich flexibler. In dem Array können Sie nichts löschen und einfügen, und hier können Sie alles löschen und alles einfügen. Das sollen Sie zum Schluss am Ende natürlich können. Okay? Gut, und dann, wenn Sie beschlossen haben, also meinetwegen nach 17 zu suchen, dann gehen Sie jetzt hier nach rechts, und da kommen Sie jetzt zu 19. 19 ist wieder der größte Wert, der größte Schlüssel im linken Teilbaum. Jetzt sind Sie, weil Sie jetzt 17 suchen, ist 17 kleiner als 19, also sind Sie im linken Teilbaum und nicht im rechten. Also gehen Sie hier hin, jetzt sind Sie hier bei der 14, okay, 14 ist kleiner als 17, also muss 17 rechts sein. Da kommen Sie hier zum Blatt 19, also stellen Sie fest, 17 ist nicht da. Und der nächstgrößere Schlüssel ist 19. Okay? Das ist die Idee. Also noch einmal, wenn Sie hier einen Schlüssel K hinschreiben haben, dann ist K größer gleich allen Schlüsseln hier in diesem linken Teilbaum und alle Schlüssel hier im rechten Teilbaum sind definitiv größer. Das ist die Idee. Und hier habe ich Ihnen nochmal diese Locate-Strategie steht hier nochmal aufgeschrieben. Wenn man ein Locate machen will, startet man an der Wurzel und an jedem Knoten, den man erreicht hat, fragt man, ist der Wert, der in diesem Knoten drin steht, der Key von diesem Knoten, ist der größer gleich diesem K, das man sucht. Wenn das der Fall ist, geht man nach links. Andernfalls geht man nach rechts. Okay? Und um über solche Bäume zu reden, werden wir also folgende Sprechweisen benutzen. Key von V ist irgendwie der Schlüssel an dem Knoten V. Dann gibt's hier in diesem Falle hat jeder innere Knoten in diesem Suchbaum hat irgendwie zwei Kinder. Das heißt, das ist der Grad von diesem Knoten und das ist das D von V. Ja? Und als Invariante haben wir diese Suchbauminvariante ist diejenige, dass der Knoten, der Schlüssel an einem Knoten größer gleich allen Schlüsseln im linken Teilbaum beziehungsweise kleiner als alle im rechten Teilbaum sind. Und dann schließlich haben wir hier bei diesen Suchbäumen so eine Art Grad-Invariante und die Grad-Invariante besagt, dass jeder Knoten einen Grad höchstens 2 hat. Wir werden dann sogar versuchen sicherzustellen, dass außer beim leeren Suchbaum immer der Grad 2 in so einem Suchbaum vorliegt. Und schließlich hat man da noch so eine Art, man kann das nennen, so eine Art Schlüsselinvariante, die einem sagt, wenn unten wir irgendein Element in der Liste haben, dann taucht der Schlüssel für dieses Element, des Elements auch oben in einem Baumknoten auf, und zwar genau einmal. Genau einmal. Ja, und vielleicht schauen wir uns jetzt hier noch einmal sozusagen, um uns dann zu gewöhnen, so ein Locate an, insbesondere vielleicht noch zur Komplettierung, damit wir hier unten außer beim leeren Baum immer in den inneren Knoten, in den Knoten hier oben, in dem Baum, immer zwei Nachfolger haben, fügen wir hier unten in unsere Liste ein spezielles Element unendlich hinzu. Ja, und dadurch stellen wir sicher, dass der Baum, dass die inneren Knoten immer zwei Nachfolger haben. Und dann, jetzt hier also nochmal sozusagen, weil es so schön war, jetzt hier für dieses ein Locate 9, würde dann eben so aussehen, wir vergleichen mit der 10, 9 ist kleiner, also gehen wir nach links, wir vergleichen mit der 3, 3 ist kleiner, also gehen wir nach rechts, wir vergleichen mit der 5 und ist die 9 größer, deswegen gehen wir nochmal nach rechts und landen dann hier. Okay, und um noch einmal deutlich zu machen, dass hier Suchbauminvariante für die Teilbäume erfüllt ist. Alle, zum Beispiel hier, alle, das 1 ist kleiner gleich allen Schlüsseln, die im linken Teilbaum sind, da ist nämlich nur die 1, und größer gleich allen, die im linken Teilbaum sind, das ist hier nur die 1, und kleiner als die im rechten sind, das ist die 3. Und auf der nächsten Ebene ist es genauso. Die 3 da, die hier an dieser Stelle steht, ist gerade das Maximum der Elemente links und kleiner als alle Elemente, die hier rechts im Teilbaum stehen. Okay. Und das andere, was wir hier beobachten, dass hier tatsächlich jedes Element taucht einmal auf in einem inneren Knoten, als Beschriftung eines inneren Knotens hier und als eines Blatts. Okay. So, jetzt die Frage, das ist wunderbar, wenn wir so einen binären Baum haben und außerdem noch hier, wie der so schön balanciert ist, dann ist natürlich das super einfach und das Locate ist schnell. Warum? Wenn der völlig balanciert ist, dann ist der, hat der bei einer Anzahl von 2 hoch k Knoten, hat er gerade die Tiefe k. Das ist natürlich prima, das ist gerade logarithmische Laufzeit. Jetzt haben wir natürlich... Jetzt interessieren uns natürlich nicht nur Suchstrukturen für eine Zweierpotenz viele Elemente, und wir suchen auch nicht nur eine statische, wir interessieren uns auch nicht nur für eine statische Suchstruktur, sondern wir interessieren uns natürlich für das Aufrechterhalten einer Suchstruktur, wenn wir Einfügungen und Entfernungen in die Menge vornehmen. Also, was wird aus unserem binären Suchbaum, wenn wir Elemente einfügen bzw. entfernen? Naja, erstmal, wie würden wir dieses Einfügen überhaupt implementieren? Naja, wir würden das wohl so machen. Wir müssen erstmal die Stelle finden, wo es hingehört. Also machen wir erstmal ein Locate. Und das kommt bei einem Locate von dem Schlüssel von dem E. Und da wir angenommen haben, die Schlüssel sind eindeutig, und nehmen wir jetzt mal an, dass das E nicht schon da ist. Wenn es noch nicht da ist, dann liefert das Locate ein Element, was einen Schlüssel hat, der größer ist als derjenige von dem E. Dann müssen wir dieses E vor diesem Element einfügen. Ja, weil das E dann dasjenige ist mit dem Schlüssel, der gerade eins kleiner ist. Wir müssen es also davor einfügen. In die Liste ist das schnell eingefügt. Aber wir müssen jetzt natürlich auch irgendwie oben drüber den Suchbaum so anpassen, dass wir in Zukunft das E auch finden. Und wie machen wir das? Naja, wir könnten für das E ein neues Suchbaumblatt einfügen. Und zwar mit Hilfe diesen Schlüssel des Elements E einsetzen. Und zwar so, dass dann eben diese Suchbaumregel erfüllt ist. Vielleicht sehen wir das hier gerade mal hier an dem Beispiel. Wenn ich hier ein 5 einfüge, dann werde ich also erstmal ein Locate machen. Das Locate wird mir die 10 zurückliefern. Das heißt, ich muss vor der 10 etwas einfügen. Das heißt, ich füge vor der 10 die 5 ein und dann hier dazwischen dieses Element 5. Okay? Das wäre sozusagen das Einfügen. Und dadurch erhalte ich wieder einen schönen Baum, einen Binärbaum. Allerdings, wie wir hier in dem Beispiel sehen, der nicht notwendigerweise mehr balanciert ist. Und was mache ich beim Remove? Na, beim Remove muss ich erstmal das Element finden. Wo ist denn das in meiner Liste, damit ich es entfernen kann? Da werde ich erstmal ein Locate machen für das Element, mit Hilfe des Schlüssels. Das liefert mir das Element E in der Liste. Wenn es denn da ist. Wenn es nicht da ist, brauche ich gar nichts machen. Aber wenn es da ist, da kann ich es aus der Liste rauslöschen, das ist auch wieder super einfach. Aber ich muss jetzt natürlich auch dafür sorgen, dass oben drüber die Suchstruktur wieder korrigiert wird. Und das mache ich so, dass ich den Baumknoten, dessen Schlüssel K ist, das kriegt das kriegt den Schlüssel des Vaters von dem E. Schauen wir uns das hier unten bei dem Remove an. Hier beseitigen wir das Moment, hier, das war das Insert. Schauen wir uns hier erstmal dieses Remove an. Also wir machen ein Remove von 1. Dieses Ding, dieses, Entschuldigung. So. Remove von 1, dieses Element. Und ersetzen den hier in diesem Fall können wir das, diesen Knoten hier beseitigen, einfach, und indem wir einfach diese Kante hier, diese 5 hier zum Nachfolger machen, beziehungsweise wenn wir das Element 14 beseitigen, das Element 14 ist an dieser Stelle, und dann muss auch dieser Knoten hier taucht hier die 14 noch in einem Knoten in dem Suchbaum auf, dann kriegt diese 14 hier in dem Baum, wird überschrieben mit dem Wert des Vaters von unserem Knoten, das wir beseitigt haben. Das heißt, diese 12 wandert hier hoch. Und dann haben wir wieder einen Suchbaum vorliegen. Okay? Also das heißt, wenn wir beseitigen, müssen wir eben nicht nur das Element aus der Liste streichen, sondern wir müssen auch das Vorkommen von dem Wert, den wir beseitigen, aus der Suchstruktur bewerkstelligen. Und das machen wir eben, wenn der Knoten nicht direkt wegfällt, dass wir den Vater, der ja den Vaterknoten, wie hier die 12, der dann sozusagen von dem ein Kind entfernt wurde, der damit nur einen Nachfolger hat, den kann man entfernen, aber seinen Wert schreiben wir an die Stelle, wo die 14 vorher aufgetaucht ist. Okay? So, wenn wir das, damit können wir so einen binären Suchbaum, die Eigenschaft eines binären Suchbaums aufrechterhalten. Das heißt, das ist auf der positiven Seite. Auf der negativen Seite ist, durch eine Folge von solchen Einfügungen und Entfernungen ist nicht mehr gewährleistet, dass der Baum in irgendeiner Weise balanciert ist, sondern der kann zu so einer Art Liste entarten. Zum Beispiel, indem ich starte mit dem Baum mit einer Menge S, die nur aus einem Element mit dem Schlüssel 1 besteht, dann füge ich ein Element mit dem Schlüssel 2, mit dem Schlüssel 3, 5, 10, 14, 19, 28 ein in dieser Reihenfolge, dann wird einfach immer ein weiterer Knoten rechts eingefügt und es entsteht so eine Art Liste. Und wenn der Baum zu so einer Liste entartet, dann das Locate von 28 bedeutet dann, dass ich die ganze Liste entlang laufe und damit habe ich linearen Aufwand im schlimmsten Fall. Und das ist ein nicht erwünschtes Verhalten. Das würden wir gerne vermeiden. Die Frage ist, wie können wir das vermeiden? Und da es gibt eine ganze Fülle von verschiedenen Arten von Bäumen, die es erlauben, solche Suchstrukturen zu realisieren und die einigermaßen balanciert bleiben. Und von den vielen Bäumen, von diesen vielen baumartigen Datenstrukturen, die da vorgeschlagen wurden, werden wir hier nur zwei Sorten betrachten. Einmal diese AVL-Bäume und dann diese AB-Bäume. Die AB-Bäume sind besonders deshalb interessant, weil die in einer bestimmten Variante auch bei Datenbanken eine Rolle spielen. und diese AVL-Bäume sind vielleicht die einfachste Sorte von allen diesen Bäumen. Die einfachste Sorte. Und dann schauen wir es uns einfach mal an. AVL. AVL ist zuerst einmal eine Abkürzung von Namen. Und man würde denken, dass es drei Leute sind, die da Pate gestanden haben. Aber das stimmt nicht. Das sind in Wirklichkeit nur zwei. Nämlich einmal der Herr Adelson Welski und dann der Herr Landis, die bereits 1962, also in den ganz frühen Tagen der Informatik, als es Informatik noch kaum gab, diese Arten von Bäumen, von Suchbäumen vorgeschlagen haben. Und die Idee ist, dass man auch wieder von der strikten Forderung, dass man einen absolut balancierten Baum hat, ein wenig aufweicht, dass man sich gewisse Freiheiten bei der Konstruktion des Baums lässt und dadurch durch diese Spielräume in der Lage ist, die Unordnung, die so eine einzelne Operation wie Einfügen und Löschen hervorruft, in Grenzen zu halten und mit geringem Aufwand so einigermaßen zu patchen, ja, sodass im Wesentlichen diese Eigenschaft erhalten bleibt. Und hier ist, Sie erinnern sich, bei der Heap-Datenstruktur, die wir in ein Array reingelegt hatten, waren wir auch so ein bisschen großzügig, wobei wir noch relativ strikt waren. Wir erlaubten uns, dass im Prinzip es ein vollständiger binärer Baum war, nur in der untersten Lage, da konnten noch rechts ein paar Blätter fehlen. Und hier ist man ein bisschen, weicht man das so auf, dass man sagt, an jedem Knoten können die beiden Teilbäume sich um maximal eins unterscheiden. Sie können gleich tief sein, einer könnte auch um eins tiefer sein als der andere. Ja? Das heißt, man hat für die so einen Höhenunterschied der Teilbäume, der in diesem Intervall von -1 bis +1 liegt, und man erhält dadurch zwar nicht eine vollständige Binärbäume, aber hinreichend balancierte Bäume, dass die Tiefe logarithmisch bleibt. Und weil die Laufzeit der Operationen im Wesentlichen von der Baumtiefe abhängen wird, ist die Tiefe eben jetzt die entscheidende Größe, die wir ermitteln sollten und über die wir uns vergewissern sollten, dass sie tatsächlich nicht aus dem Ruder läuft. Also fragen wir uns, angenommen, wir hätten eine gewisse Anzahl von Elementen erreicht, was ist die maximale Höhe, die in so einem AVL-Baum, die so ein AVL-Baum mit so einer gegebenen Anzahl von Elementen haben kann? Ja? Und dann, wenn das irgendwie vernünftig ist, dann können wir mit dieser Datenstruktur weitermachen. Okay, also, oder wir können uns andersrum auch fragen, was ist, angenommen, wir geben uns eine Höhe vor, was ist die Mindestanzahl von Elementen? Ja, also wenn das so eine Liste entartet, dann geben wir uns die Länge, die Höhe h vor, und dann ist die Mindestanzahl von Elementen leider nur h. Und das ist natürlich schlecht. Ja. So, wir stellen hier fest, also für ein, wenn wir einen Baum der Höhe h haben, dann hat mindestens eine der, dann gibt die Teilbäume an diesem Baum mit der Höhe h, naja, dann einer der Teilbäume hat die Höhe h minus 1. Und was hat der andere dann die Höhe? Naja, der hat im schlimmsten Fall die Höhe h minus 2. Mehr ist nicht möglich, weil sonst die Höhendifferenz zwischen den beiden Kindern irgendwie sich um mehr als 1 unterscheiden würde. Ja, also der schlimmste Fall ist also, dass ein Baum der Höhe h, der gute Fall ist, wenn die beiden Unterbäume die Höhe h minus 1 haben, aber das ist der beste Fall, und der schlimmste Fall ist, wenn der eine nur Höhe h minus 1 hat. Und dann gibt es sowas wie eine Rekursionsformel. Wie viele, wenn f von k jetzt die Anzahl der Elemente oder die Anzahl der Blätter in diesem Baum der Höhe, die Mindestanzahl der Blätter in einem Baum der Höhe h ist, dann ergibt sich irgendwie so eine Rekursionsformel, dass f von k gerade gleich die Summe von f von k minus 1 und k minus 2 ist. Also dadurch ergibt sich eine Folge von Zahlen f, fk, wobei jede Zahl die Summe ihrer beiden Vorgänger ist. Und da sollte jetzt bei Ihnen irgendwie, wahrscheinlich haben Sie das schon 27 Mal in irgendwelchen Übungsaufgaben gesehen, das ist eine ganz berühmte Folge von Zahlen, sind die Fibonacci-Zahlen. Wobei natürlich immer die Frage ist, wie definiert man genau diese Fibonacci-Zahlen? Fangen die mit k gleich, was sind die Werte für k gleich 1 und für k gleich 2? Ja, und für k gleich 1 und k gleich 2 werden die typischerweise mit 1 definiert. Und hier muss man das ein bisschen am Anfang verschieben, aber die Rekursionsformel ist die gleiche bei diesen Bäumen und bei den Fibonacci-Zahlen. Okay, schauen wir uns jetzt hier gerade nochmal so einen Worst-Case-Fibonacci-Baum an. Also, der hat hier dieser Teilbaum hier hat höchstens hat die Tiefe 1 kleiner als dieser Teilbaum. Und dieser Teilbaum rechts, der hat halt eben auch hier an dieser Wurzel gibt es sozusagen, jetzt mache ich das jetzt mal so, dieser hier, der sieht dann genauso aus wie dieser hier, und der ist dann halt wieder um eine Etage kleiner und so weiter. Ja. Und Sie sehen hier also die Anzahl der Elemente in diesem Baum ist jetzt, der hat die Höhe 1, 2, 3, 4, 5 und enthält 43 Elemente. Oder genauer gesagt 44 Elemente. Das ist natürlich diese Rekursionsformel ist seit langem bekannt, und man hat sich auch Gedanken darüber gemacht, ob man dafür eine geschlossene Darstellung finden kann. Und tatsächlich, es gibt auch eine generelle Methode, wie man eine geschlossene Darstellung für diese Folge der FKs ermitteln kann. Und als Ergebnis, wir brauchen uns nicht darum zu kümmern, wie man zu dieser Formel kommt, aber als Ergebnis ergibt sich hier so eine Differenz von zwei Potenzen, und da spielt die Wurzel 5 eine Rolle. Ja, also 1 plus Wurzel 5 halbe minus 1 minus Wurzel 5 halbe jeweils hoch k, und das ist stellt sich heraus, dass das eine Zahl ist, die gerade durch Wurzel ein Vielfaches von Wurzel 5 ist, und wenn ich dann durch Wurzel 5 teile, dann kommt dann eine ganze Zahl raus, und das ist gerade dieses fk. Und ich sagte vorhin schon so ein bisschen kryptisch, bei den Fibonacci-Zahlen, die dann mit dieser Formel da beschrieben werden, die fangen an mit 1, f1 ist 1 und f2 ist auch 1 und f3 ist dann die Summe der beiden Vorgänger und so weiter. Ja? Und hier fangen wir aber an mit einem Baum, hier fängt die Folge mit 0 an und dann die Zahlen sind 0, 1 und so weiter. Ja? Das heißt, als Ergebnis ergibt sich deshalb, müssen wir diese Folge der Fibonacci-Zahlen ein wenig verschieben. Also wir müssen dann, die genaue Anzahl der Blätter ergibt sich, indem wir die Fibonacci-Zahl h plus 2 nehmen, für die Anzahl der Blätter eines Baums der Höhe h. Also die ein bisschen verschieben, diese Folge, damit wir die Folgen der Blätter und die Folgen der Blattanzahlen und die Folge der Fibonacci-Zahlen zur Deckung bringen. Und dann, das sind die Anzahl der Blätter. Jetzt interessieren wir uns vielleicht für die Anzahl der Knoten in der Suchstruktur. Aber wenn ich einen binären Baum habe, dann ist die Anzahl der inneren Knoten eines Baums immer gerade gleich die Anzahl der Blätter minus 1. Ja? Deswegen erhält man das als Anzahl der inneren Knoten. Und dann denke ich, ist jetzt gerade 3 Uhr. Wir machen Pause. Vielleicht können wir die Pause nutzen, um diese Zettel irgendwie zum Rand zu bewegen oder so. Oder jedenfalls so, dass sie bei ihm landen, der dann nachher die Zettel haben könnte.
Wem sollte man das ablesen?
Where you have to put it? So it is. He's over there. So this guy in the second but last row. So of people. You understand?
Yeah, I understand, but well, okay, thanks.
Oh, did you have a question for the?
No.
Because I should not advise you what you to write there.
Yeah, I understand. I just asked in German, and well, okay, is my German that bad?
No, was war deine Frage?
Wem soll ich das abgeben?
Ihm. Das ist der, der jetzt gerade mit der Hand winkt.
Alles klar, danke.
Wo kommen Sie her?
Das habe ich da gerade hingelegt.
So, wo kommen Sie her?
Aus Russland.
Wie bitte?
Aus Russland.
Aha. Und Sie studieren normal Informatik oder?
Nee, ich studiere mal.
Ah. Das ist nur in jedem Fach.
Ja, genau.
Okay, dann machen wir mal weiter. Dann haben wir jetzt, schauen wir uns nochmal diese tolle Formel an, die wir da gefunden hatten. Für die Mindestanzahl der Knoten, die enthalten ist in einem AVL-Baum der Tiefe für dieses K. Und im Prinzip, also wenn wir die Anzahl der Blätter in einem AVL-Baum der Tiefe H interessieren, dann müssen wir halt dieses K ersetzen hier durch H plus 2. Ja? Okay, aber jetzt schauen wir uns diese Formel an. Die sieht irgendwie vielleicht ein bisschen unübersichtlich aus. Da bemerken wir aber zuerst einmal, das Erste, was wir beobachten, ist, dass 1 minus Wurzel 5, das ist ungefähr, Wurzel 5 ist irgendwie 1,7 oder sowas, 1,7 paar gequetschte, 1 minus das ist ungefähr 0,7, geteilt durch 2 ist ungefähr 0,4. Ist also jedenfalls kleiner als 1. Und wenn ich das eben zu irgendeiner Potenz nehme, dann wird das immer kleiner und tendiert gegen 0. Das heißt, der dominierende Term ist deshalb dieser hier vorne, 1 plus Wurzel aus 5, das ist eben dann ungefähr 2,7 geteilt durch 2, das ist etwas größer als 1, deutlich größer als 1, und wenn wir das zu irgendeiner Potenz nehmen, wächst das exponentiell. Das heißt, insgesamt stellen wir damit fest, dass die Mindestanzahl der Blätter in einem AVL-Baum exponentiell mit der Höhe wächst. Oder andersrum ausgedrückt, die Höhe ist logarithmisch in der Anzahl der Elemente. Okay. Und das ist eine gute Nachricht, weil deshalb, wenn das Locate in so einem AVL-Baum hat damit logarithmische Kosten. Und wir müssen jetzt eben hoffen, dass wenn wir einfügen und beziehungsweise entfernen, dass die Reparaturarbeiten, die wir an dem AVL-Baum vornehmen müssen, ebenfalls proportional zur Tiefe sind und damit ebenfalls nur logarithmische Kosten haben. Ja? Das heißt, jetzt schauen wir uns einmal an, wie wir diese Reparaturarbeiten an so einem AVL-Baum organisieren. Das ist schon mal das Erste. Wir müssen verwalten, wir müssen an den einzelnen Knoten die Information verwalten, welche Tiefen die Teilbäume haben. Und tatsächlich reicht es uns, ist es nicht erforderlich, dass wir an jedem Knoten die absoluten Tiefen der beiden Teilbäume uns merken. Die einzige Information, die wir benötigen, und das ist sozusagen der Extra-Trick, die von den Erfindern beobachtet wurde, dass es eigentlich reicht, an jedem Knoten nur die Differenz der Höhen der Teilbäume zu verwalten, um die Rebalancierung und die Reorganisation, die Reparatur der Datenstruktur vorzunehmen. Und die Differenz der Teilbäume, die sind aus einem relativ kleinen Bereich, das ist nämlich entweder ist es minus 1, 0 oder 1. Das sind drei verschiedene Möglichkeiten und drei verschiedene Möglichkeiten können wir in 2 Bits unterbringen. Das heißt, wir müssen 2 Bits pro Knoten an zusätzlicher Verwaltungsinformation abspeichern. Minus 1 heißt, dass der eine Teilbaum kleiner ist, und plus 1 ist, dass dieser Teilbaum größer ist, tiefer ist als der andere. 0 bedeutet, dass die beiden Teilbäume gleich sind. Okay, so, und jetzt schauen wir uns an. Unser Ziel ist, die Reparaturarbeiten linear zu machen in der Tiefe des AVL-Baums. Das heißt, dass wir im Prinzip nur Reparaturen entlang von einzelnen Pfaden in dem Baum vornehmen wollen. Schauen wir uns zuerst das Insert an. Was passiert da? Da suchen wir zuerst einmal den Knoten, an dem das Blatt angehängt wird. Okay. Und dann fügen wir eben an diesem, dann haben wir den Knoten gefunden und dort fügen wir das Blatt ein und das führt an diesem Knoten zu einer, im Zweifelsfalle, da wir einen Knoten einfügen, kann sich da die Höhendifferenz an dem Vaterknoten dann um plus minus 1 erhöhen, je nachdem, ob es ein linkes oder ein rechtes Blatt ist. Und was machen wir dann? Das heißt, an dieser einen Stelle könnte es sein, dass die Differenz zwischen dem linken und dem rechten, an dieser speziellen Stelle könnte es sein, dass die Differenz zwischen dem linken und dem rechten Teilbaum durch diese Höhenänderung sich noch weiter ausgedehnt hat auf 2. Ja, die Differenz auf 2, plus 2 oder minus 2. Und diese Differenz gilt es jetzt auszugleichen, indem wir eine lokale Änderung vornehmen. Dadurch könnte aber insgesamt nichtsdestoweniger der Teilbaum, an dem wir gerade arbeiten, sich in der Tiefe um 1 erhöhen. Und dann müssen wir auch weiter oben diese solche Korrekturen vornehmen, bis wir an der Wurzel angekommen sind. Das heißt, wir müssen so einen Korrekturschritt im schlimmsten Falle an jedem Knoten auf dem Pfad von dem eingefügten Knoten bis zur Wurzel vornehmen. Und welche Korrekturen wir vornehmen, hängt jetzt davon ab, was an einem speziellen Knoten sich ergeben hat. Also, wenn wir nach dem Einfügen an dem Vaterknoten die Differenz 0 haben, dann heißt das, dass vorher, dass wir in den weniger tiefen Baum eingefügt haben und dadurch die Differenz, die vorher 1 war oder minus 1, korrigiert haben. Das heißt, insgesamt hat sich der Teilbaum überhaupt nicht geändert. Wir sind deshalb fertig und brauchen gar nichts mehr machen. Die nächste Situation ist, dass wir etwas einfügen und dann anschließend ist an dem Vaterknoten die Differenz plus oder minus 1 entstanden. Das heißt, vorher hatten wir an diesem Knoten die Differenz 0 und jetzt ist einer der beiden Teilbäume tiefer geworden. Dadurch ist hier jetzt eine Höhendifferenz entstanden. Das heißt, insbesondere an diesem Knoten ist alles okay, weil Höhendifferenzen von plus minus 1 werden von AVL-Bäumen toleriert. Aber der gesamte Teilbaum ist um 1 tiefer geworden. Das heißt, wir müssen zu dem Vaterknoten übergehen und schauen, wie da sich die Differenz verändert hat durch diese Vertiefung dieses einen Teilbaums und gegebenenfalls dort weiter korrigieren. Ja, das heißt, bei plus minus 1 müssen wir beim Vaterknoten weitermachen. Wenn an dem gegenwärtigen Knoten jetzt die Differenz 2 entstanden ist oder minus 2, je nachdem in welchem Teilbaum wir eingefügt haben, dann heißt das, vorher bestand die Differenz 1 und in dem tieferen Teilbaum wurde noch insgesamt die Tiefe erhöht. Und das heißt, an dieser Stelle müssen wir jetzt eine Umorganisation vornehmen, damit diese Differenz von 2 verschwindet. Und wir werden das so machen, dass dann an dieser Stelle das ausbalanciert wird an diesem Knoten. Wenn vorher also die Differenz 1 war, wird dann nachher irgendwie das ausgeglichen werden, aber nicht die Differenz nicht mehr größer werden. Und deshalb wird man an der Stelle dann fertig sein und dann wird sich kein Fehler weiter nach oben propagieren. Schauen wir an, wie diese Situation entstehen kann, dass an einem Knoten die Differenz 2 möglich ist. Und das ist diese Situation hier. Wir haben einen Knoten A, das ist der Knoten, wo diese Differenz plus 2 aufgetreten ist. Der hat einen Teilbaum, so das ist der kleinere, der weniger tiefe Teilbaum, und einen etwas tieferen Teilbaum, das ist dieser rechte hier. Und da wurde unten etwas eingefügt, dadurch wurde dieser doch etwas tiefer. Ja, wenn das sozusagen diese Vertiefung in dem rechten der beiden Teilbäume unter dem B entstand, was ist dann die Lösung? Naja, die Lösung ist dann, dass wir einfach das so umorganisieren, dass wir die hier zu einem Teilbaum zusammenfassen und unter das B drunter schieben. Also die neue Wurzel wird das B und die Teilbäume, der linke Teilbaum von dem B und der linke Teilbaum von dem A werden zusammengefasst zu einem neuen Teilbaum unter dem B. Und durch diese Art Ausgleichsoperation hat die Tiefe des Gesamtbaums ist um 1 verringert worden. Das heißt, jetzt ist wieder an dem Knoten B, an der Wurzel, ist die Differenz 0. Der Gesamtbaum hat die gleiche Tiefe wie vor dem Einfügen in den rechten Teilbaum von B und die Hiebeigenschaft an dem Knoten B ist hergestellt und damit ist alles perfekt. Ja, dieses Umgruppieren muss man natürlich jetzt noch ein klein wenig sich überlegen, ob das Ganze, ob auch die Suchbaumeigenschaft erhalten ist, in dem Sinne, dass dieses A ist das größte Element in diesem linken Teilbaum. Und damit eignet es sich auch, dann nach diesen Elementen in diesem linken Teilbaum von A kommen dann als nächstes dann die Elemente, die in diesem Teilbaum sitzen, deren rechtestes Element dann gerade das B ist. Und das heißt, diese Art von Organisation passt genau zu der Organisation in dem Baum auf der rechten Seite, wo ebenfalls dieses B eben jetzt hier als letztes Element vorkommt und dieses A gerade in der Mitte zwischen diesen Elementen und jenen Elementen steht. Okay? Das heißt, auf diese Art und Weise haben wir die Anordnung, das ist jetzt eine Mücke, die mir gerade ins Auge fliegen will, haben wir die Anordnung in dem Baum nicht verändert, aber die Organisation in der Baumstruktur so verändert, dass sich die Höhen ausbalanciert wurden und die Tiefe 2 reduziert hat, die Tiefendifferenz 2 reduziert hat auf eine Tiefendifferenz 0 und der Gesamtbaum ist genauso tief wie vorher. Deswegen sind wir an dieser Stelle fertig. Okay? Es könnte es aber sein, dass der tiefere Teilbaum, der zu dieser Tiefendifferenz 2 führte, hier nicht im rechten Teilbaum unter dem B, sondern im linken Teilbaum unter dem B steht. Und dann gäbe es sozusagen, dann sähe die Situation irgendwie so aus. Wenn er im linken Teilbaum von dem B steht, dann könnte dieser Teilbaum ebenfalls wieder jetzt hier mit dieser Wurzel X versehen sein. Und die Größenverhältnisse sollten hier irgendwie so andeuten, dass dieser Teilbaum hier die gleiche Tiefe hat wie dieser Teilbaum und wie dieser Teilbaum und dieser hier hat eine kleinere Tiefe. Ja, der hat eine kleinere Tiefe und dieser rechte Teilbaum hier hat eben eine Tiefe, die ebenfalls genauso tief ist wie diese hier. So, und unter dieser Situation machen wir jetzt wieder eine Art Verschiebung. Wir fassen, ich wollte mir jetzt mal die ganzen Kriegeleien wegmachen. Wir fassen jetzt diese drei, Entschuldigung. Wir fassen jetzt diese hier zu einem Teilbaum zusammen diese hier zu einem Teilbaum inklusive des Bs. Und dieses X hier wandert hoch und wird die neue Wurzel. Und wir müssen uns jetzt wieder überlegen, zwei Dinge. Was hat sich mit der Tiefe getan und ist es überhaupt erlaubt? Ist die Reihenfolge der Elemente aufrechterhalten worden, in dem Suchbaum aufrechterhalten worden? Und dann stellen wir eben fest, dass tatsächlich nach dieses Element A, das ist das letzte Element hier, das rechteste hier, dann nach diesem Element A kommen genau die Elemente von diesem Teilbaum hier. Das heißt, die kann ich tatsächlich darüber geben, mit dem linken Teilbaum von dem A zusammenfassen zu einem neuen AVL-Baum. Und dessen weil dieser Teilbaum hier so wenig tief ist, hat der dann ist die Tiefe hiervon hat der linke Teilbaum hier eine größere Tiefe und deswegen entsteht an der Wurzel eine Differenz von minus 1. Das heißt, der rechte ist weniger tief als der linke Teilbaum. Und von der Reihenfolge her ist das mittlerste Element hier gerade dieses x, was dem linkesten Element hier in diesem Teilbaum und damit auch dem rechtesten Element in diesem Teilbaum und damit auch dem rechtesten Element in diesem Teilbaum hier entspricht. Und das wird die neue Wurzel und die verbleibenden beiden Teilbäume, diese hier, werden mit dem b zusammengefasst, um den rechten Teilbaum unter dem x zu bilden. Und auf diese Art und Weise wird dieser Teilbaum, der vorher für diese Tiefendifferenz 2 gesorgt hat, der wird um 1 nach oben geschiftet. Und dieses Element hier, was sozusagen die Null war von bei dieser Differenz 2, wird um eines nach unten geschiftet, nämlich weil das a um eins nach unten gesenkt wird. Und damit haben die beiden dann die gleiche Tiefe. Das heißt, insgesamt hat man dann hier an der Wurzel die Tiefendifferenz 0. Und insgesamt ist der Baum eben genauso tief nach dieser Doppelrotation, genauso tief, wie der ursprüngliche Baum war vor dem Einfügen. Und damit ist an dieser Stelle die AVL-Eigenschaft korrigiert, hier in diesem Teilbaum und im gesamten Baum. Und wir sind fertig. Ja, das waren jetzt zwei Fälle. Da gibt es natürlich jetzt noch andere Fälle, immer die symmetrischen, wo dieses hier, das hier, nicht der linke, sondern der rechte Teilbaum ist und so weiter. Und diese symmetrischen Fälle muss man natürlich dann auch noch realisieren, die sind aber dann ganz analog. Also im Wesentlichen sind es diese beiden grundsätzlichen Fälle, die man da zu betrachten hat und ihre spiegelbildlichen Varianten. Gibt es hierzu eine Frage? Ja. Bitte nochmal lauter. Sie meinen diese Punkte hier? Ja. Der linke Teilbaum unterhalb des Xs enthält das X als rechtestes Blatt. Ja? Das war immer so. Das X taucht auch als Blatt, als innerer Knoten und als Blatt auf. Und das ist gerade das rechteste Blatt im linken Teilbaum. Ja? Beantwortet das Ihre Frage? Okay. Gibt es weitere Fragen? Bitte. Wenn das hier größer wäre, oder was? Ah. Sie meinen, wenn dieses hier das große ist und das kleine hier? Wenn der linke kleiner ist als der rechte? Der linke kleiner als der rechte? Aber das ist irgendwie letztendlich, das ist dann egal. Also Sie meinen, wenn die beiden vertauscht sind, dann wandert dieses hier zusammen hier rüber, dann steht hier eine Null und hier an dieser Stelle ist ein etwas kleinerer Baum, deswegen ist hier dann die Differenz 1. Der linke Baum hier ist eins kleiner als dieser hier? Das ist ja der Fall. Dann wäre aber da die Differenz 2 und dann hätte man da schon irgendwie zum Beispiel dieses hier angewendet. Genau. Genau. Und der Witz ist, dass die Situation, dass die Differenz 2 oder minus 2 ist, taucht nur einmal auf, dann wird diese Doppelrotation gemacht und dann ist sie weg. Dann ist sie weg. Und dann braucht man an dieser Stelle nicht mehr weitermachen. Die propagiert sich nicht weiter. Weil dann war nämlich vorher schon die Differenz 1 und durch diese Rotation wird sozusagen insgesamt die Tiefe nicht erhöht. Weil die wird ja dann wieder gekürzt auf dieselbe Tiefe wie vorher. Das heißt, an dieser Stelle, sobald einmal dieses minus 2 aufgetreten ist, dann korrigiert man und dann ist Ruhe an der Stelle. Ja, weil das heißt einfach, dabei waren die beiden Teilbäume unterschiedlich tief und das heißt, da ist Luft, um dieses eine zusätzliche Element, was ich in dem einen Teilbaum untergebracht habe, durch diese Rotation hineinzubringen. Und dann ist an dieser Stelle das ausgeglichen und die Gesamttiefe hat sich von diesem Teilbaum dann nicht erhöht. Ja, aber das ist einfach dieses Luft, die ich benutze, um lokal solche Einfügungen abzufedern. Okay, weitere Fragen? Okay. Jetzt versuchen wir uns anzuschauen, wie das bei dem Remove der Fall ist. Bei dem Remove ist es im Prinzip eigentlich ganz ähnlich, nur dass wir einen Knoten entfernt haben und dadurch durch das Entfernen der AVL-Baum aus dem Gleichgewicht geraten kann. Also, das heißt, wir gehen so vor, also aus dem Gleichgewicht geraten kann, was wir dann nachher wieder korrigieren müssen. Also wir gehen so vor, wir suchen also zuerst einmal den Knoten, wie bei einem Suchbaum. Immer suchen wir, ich habe hier immer irgendwie die falsche Zeichenfunktionalität, jetzt habe ich die richtige. Wir suchen den Knoten, der entfernt werden soll. So, wenn das ein Blatt ist oder eben genau ein Kind hat, dann lösche ich diesen Knoten beziehungsweise ersetze ihn durch sein eines Kind. Wenn ich also sozusagen einen Knoten habe, der sozusagen nur einen Nachfolger hat, dann kann ich den natürlich einfach durch die Kante einfach durch den Nachfolger ersetzen. Dann ist damit entfernt und der Baum wieder als Baum hergestellt, als Suchbaum hergestellt. Nur ist halt die Differenz eben jetzt möglicherweise hat sich dadurch geändert und die Höhendifferenz des Vaterknotens hat sich geändert und die muss ich dann anschließend korrigieren. Wenn ich einen Knoten habe, der zwei Kinder hat, also so aussieht, dann gibt es hier im rechten Teilbaum sozusagen einen Knoten mit dem linksten Blatt. Diesen Knoten hier will ich sozusagen löschen. Vertausche ich konzeptuell oder dann entferne ich gewissermaßen diesen Knoten, der des linksten Blatts und schreibe den Wert da an diese dann lösche ich dieses linke Blatt und schreibe den Wert dann hier an den Knoten V hin und wenn V dann, ja, okay, also und wenn dann die V selbst wieder dort nur ein linkes Kind hat, dann kann ich den Knoten dort, dann kann ich, damit umgehen, genauso wie in dem Falle, dass man eben ein Blatt löscht oder nur einen Knoten mit einem Nachfolger, indem ich dann so eine Art Kurzschluss mache, wie hier. Also wenn es nur einen Nachfolger hat, dann kann ich den Knoten entfernen und die Kante durchziehen und habe damit ebenfalls den Knoten entfernt. Was dann übrig bleibt, ist dann eben nach dem Entfernen die Höhendifferenzen wieder auszubalancieren. Wenn nach dem Entfernen eine Differenz 0 entsteht, dann heißt es, dass vorher die Differenz plus oder minus 1 war. Und das heißt, an dem Knoten ist dann die AVL-Eigenschaft erfüllt, aber der Teilbaum ist um 1 kleiner geworden. Das heißt, ich muss an dem Vater ebenfalls die AVL-Eigenschaft besichtigen. Die könnte dort möglicherweise verletzt sein. Wenn durch das Entfernen die Differenz an dem Vaterknoten, an einem Knoten auf plus oder minus 1 sich geändert hat, dann heißt es, dass vorher die Differenz 0 gewesen ist. Und das heißt, indem ich eines entferne, ist zumindest einer der beiden Teilbäume noch um eines hat seine Tiefe behalten. Das heißt, die Gesamttiefe hat sich nicht geändert und ich bin sozusagen, ich kann einfach aufhören. Und wenn sich die Differenz durch das ich gewissermaßen aus dem niedrigeren Teilbaum ein Element entfernt habe, dann entsteht dann könnte die Differenz plötzlich 2 sein und dann ist dann werde ich wieder so eine Art eine Rotation vornehmen müssen, um die Differenz auszugleichen. Anschließend hat sich aber die Tiefe um 1 verringert. Das heißt, der Teilbaum ist um 1 niedriger geworden und ich muss am Vater weiter überprüfen, ob dort die AVL-Eigenschaft noch gilt und wenn sie nicht gilt, sie gegebenenfalls wiederherstellen. Also schauen wir uns an, wie das aussehen kann. Ich habe hier ein Beispiel. Im linken Teilbaum ist hier ein Element entfernt worden. Dadurch ist der Teilbaum um 1 kleiner, niedriger geworden. Und die Differenz, die vorher 1 war, ist jetzt 2. Was mache ich? Na, die Idee ist, ich ziehe, wenn Sie so wollen, den Baum an diesem Knoten hier nach oben. Das heißt, das A sinkt nach unten und dieser Teilbaum hier wird der neue zweite rechte Nachfolger von dem A. Und bei dieser Verschiebung haben sich auch wieder die Reihenfolgen der Elemente in dem Baum nicht geändert. Deswegen die Anordnung der Schlüssel ist erhalten geblieben und die Tiefe hat sich bei der Gelegenheit um 1 verringert. Die Tiefe hat sich in diesem Fall nicht verringert. Deswegen ist man an dieser Stelle fertig. Die Tiefe hat sich nicht verringert. Jetzt in diesem Falle, sind die beiden Teilbäume gleich groß, gleich tief. Es könnte es aber sein, dass unter dem B der rechte Teilbaum tiefer ist als der linke Teilbaum. Und die Differenz hat sich dann auf 2 erhöht zwischen dem linken Teilbaum von dem A, der etwas niedriger geworden ist, und diesem linken Teilbaum von dem B, der super tief ist. Und da ist die Idee dann halt auch wieder, dass man versucht, das auszugleichen. Wenn Sie so wollen, könnten Sie sich vorstellen, dass Sie hier dieses B an dem B das Ganze aufhängen und entsprechend die, die anderen Teilbäume umgruppieren. Das heißt insbesondere dieses, der eine Teilbaum, der rechte Teilbaum, kriegt dann die, die Wurzel B und hat diese beiden Teilbäume, und der linke Teilbaum wird dann aus dem A und diesen beiden Teilbäumen zusammengebaut. Und bei dieser Doppelrotation hat sich jetzt die Tiefe um 1 verringert. Weil die beiden Teilbäume, die am tiefsten sind, waren, nämlich unterhalb des Xs, sind beide eine Etage nach oben gerückt, einmal unter das B und einmal unter das A. Und auf diese Weise hat sich hier die Tiefe des Gesamtbaums, weil sich die Tiefe des Gesamtbaums um 1 verringert hat, muss man dann diese Information nach oben fortpropagieren und auch an dem Vater dann von dem X oder beziehungsweise von dem A überprüfen, dass dort die AVL-Eigenschaft sich ändert, ob sie verletzt ist oder nicht. Okay. So, das wären diese AVL-Bäume, die eine Variante, wenn Sie so wollen, sind, oder eine Variante von den Suchbäumen sind, indem man die strenge Balanciertheit des binären Baums aufgibt zu einer ungefähren Balanciertheit, indem man eben eine gewisse Abweichung von den Tiefen an inneren Knoten von plus minus 1 erlaubt. Und diese extra Freiheit ermöglicht einem einerseits, dass die Bäume nichtsdestoweniger logarithmische Tiefe haben. Das heißt, das Locate kostet nach wie vor logarithmisch viel. Und andererseits ermöglicht einem diese Aufweichung aber auch der strengen Balanciertheit, dass man die Rebalancierung, das heißt die Korrektur der Datenstruktur, wenn eine Verletzung eingetreten ist, dass die alleine entlang eines Pfades von der Stelle, wo die Veränderung aufgetreten ist, in Richtung Wurzel korrigiert werden kann. Und zwar die Tricks, die man hier anwendete, waren einfach, dass man lokal einen lokalen Ausgleich zwischen bis zu 4 Teilbäumen in der Umgebung sucht und dabei die umgruppiert, um dadurch die Differenzen auszugleichen. Okay? Gibt es hierzu eine Frage? Ja? Und das nochmal, das Insert und das Remove, so der erste Schritt, der ist halt genauso wie bei den Suchbäumen, und nur dann nachher die Rebalancierung, dafür liefern dann diese AVL-Bäume die entsprechende Technik. Okay, dann hätten wir diesen Ansatz zum Aufbau einer Suchstruktur diskutiert. Jetzt wollen wir uns noch diesen anderen Ansatz zu Gemüte führen, wo man diese AB-Bäume betrachtet. Was ist dieses AB? AB sind, man weicht die Struktur eines balancierten Binärbaums jetzt dahingehend auf, dass man sich mehr Freiheiten erlaubt, nicht in der Balanciertheit, aber in der Stelligkeit der inneren Knoten. Und das heißt, man erlaubt einen Ausgangsgrad, der mindestens A ist und maximal B. Wobei wir annehmen, dass dieses A mindestens 2 ist, also sollte mindestens so stark verzweigen wie ein Binärbaum, und das B sollte mindestens 2a-1 sein. Also das kleinste B, was man dann haben kann, ist deshalb 3. Manchmal gibt es deshalb auch spezielle Bäume, die betrachtet werden, das sind diese 2-3-Bäume. Die haben aber jetzt auch keine so großen Vorteile gegenüber einem allgemeinen A-B-Baum. Warum sollte man nicht 2-4-Bäume oder 3-5-Bäume betrachten? Ja? Okay. Das wären also die das wäre die Grad die Grad-Einschränkung, die wir bei diesen AB-Bäumen haben, wobei es eine Abweichung gibt. Für die Wurzel gestatten wir uns, dass möglicherweise auch Grade kleiner gleich A vorkommen. Also wenn meinetwegen A 3 ist, dann kann der Wurzelgrad trotzdem 2 sein. Ja, der Wurzelgrad sollte aber trotzdem nie B überschreiten. Also B ist der maximale Grad von irgendeinem Knoten, während der Wurzelgrad mindestens aber 2 ist und alle anderen einen Grad mindestens A haben. Okay, jetzt kann man sich fragen, indem wir den Verzweigungsgrad größer machen, aber gleichzeitig dafür sorgen, das sollte ich noch dazu sagen, gleichzeitig dafür sorgen, dass alle Blätter, das hätte ich hier noch, will ich hier nochmal ganz besonders hervorheben, alle Blätter auf derselben Tiefe sind. Ja, alle Blätter sind auf derselben Ebene, nur bei den inneren Knoten erlauben wir uns Freiheiten im Grad. Und dann kann man sich überlegen, dass tatsächlich ein AB-Baum mit n größer gleich 1 Knoten eine Tiefe hat, die kleiner gleich, also mit n größer gleich 1 Elementen, eine Tiefe hat, die beschränkt ist durch Logarithmus von n plus 1 halbe zur Basis a. Also wenn das a sehr groß ist, dann nehmen wir einen Logarithmus zu einer sehr großen Basis und dann ist es eine sehr kleine Zahl. Dann wird die Tiefe sehr klein. Und bei die Datenbankleute, die betrachten solche A-B-Bäume für sehr große a's. Und dadurch ist die Tiefe von deren Bäumen dann sehr, sehr klein. Okay, ja, wie kriegt man diese Schranke raus? Naja, wir nehmen mal an, wir hätten diese n Elemente, die wir in dem Baum abspeichern wollten, dann geben wir eins noch hinzu, weil wir immer so ein unendlich Element rechts hinzufügen, damit wir dafür sorgen können, dass die Blätter tatsächlich, dass die inneren Knoten tatsächlich immer zwei Nachfolger haben und auch noch der letzte. Ja, und jedes Element, das in der Liste vorkommt, tatsächlich auch als innerer Knoten vorkommt. Das ist der wesentliche Punkt. Okay, wenn wir also diese n plus 1 Blätter haben, dann hat also die Wurzel hat einen Grad mindestens 2 und die anderen haben einen Grad mindestens a. Und das heißt, wenn ich mir eine Tiefe t vorgebe, wie viele Blätter kann ich dann haben? Naja, die Mindestanzahl ist, wenn ich immer die Grade möglichst klein wähle. Also wenn ich an der Wurzel 2 und an den inneren Knoten A wähle als Grad und dann kriege ich halt bei einer Tiefe T 2 mal A hoch T minus 1. T minus 1, weil ich einen Schritt Tiefe ja schon an der Wurzel verputzelt habe. Ja, das ist also bei Tiefe T kriege ich also so viele Blätter. Und damit habe ich dann diese Ungleichung hier, n plus 1 größer gleich diesem 2 mal a hoch t minus 1. Und wenn ich das jetzt nach t auflöse, dann muss ich dieses 1/2 darunter teilen und dann den Logarithmus zur Basis a nehmen und dann dann kriege ich t minus 1 ist kleiner gleich Logarithmus zur Basis a von n plus 1 halbe. Und wenn ich dann das minus 1 noch auf die andere Seite bringe, komme ich im Endeffekt bei dieser Ungleichung hier an. Und jetzt Logarithmus kann krumme Zahlen liefern und da das t aber eine ganze Zahl ist, kann ich dann natürlich hier den Logarithmus hier noch unten abrunden. Damit haben diese Bäume also ebenfalls eine logarithmische Tiefe. Die haben den Vorteil gegenüber den AVL-Bäumen, dass die Tiefe tatsächlich deutlich kleiner ist. Weil wir hier ein A wählen, was möglicherweise größer ist als 2. Und bei dem AVL-Baum hatten wir einen Logarithmus zur Basis, was weiß ich, 1,5 oder was. Nee, 3,7, ja, 1, eins, ja, also irgendwie so eine relativ Zahl, eine Zahl, die kleiner ist als zwei, hatte man da die, das heißt, die Tiefe ist da ein Logarithmus mal eine Zahl, die größer ist als eins. Okay. So, wie stellen wir uns jetzt das vor? Wie ist das die Baumstruktur? Aber was machen wir dann mit, wie ordnen wir da unsere Schlüssel in diesen Bäumen unter? Also die Idee ist, wenn wir einen, wenn wir D-Nachfolger haben, so, hier sind dann diese D-Nachfolger, das entspricht jeweils einem, eine, jeder Nachfolger entspricht einem Baum, das sind diese Bäume T1 bis TD, die haben natürlich disjunkte Mengen von Schlüsseln und dann alle Schlüssel in T1 sollten natürlich kleiner sein, allen Schlüssel in T2 und so weiter. Und jetzt brauchen wir natürlich eine Möglichkeit auszuwählen, ob wir in den Baum, im Baum T1 weitersuchen, im Baum T2 und so weiter. Dafür sortieren wir hier so Zwischenschlüssel zwischen diesen Bäumen in diesem Knoten ein. Also dieses S1 hier erlaubt zu trennen zwischen T1 und T2. Ja, dieses S2 liegt, ist der größte Schlüssel in dem T2, also das S1 ist der größte Schlüssel in dem T1, das S2 ist der größte Schlüssel in dem T2 und so weiter. Und dieses SD-1, bemerken Sie, Sie haben D-Nachfolger, aber nur D-1 Schlüssel. Das SD-1 ist der letzte Schlüssel hier in dem Baum TD-1. Ja? Und wenn Sie jetzt sozusagen wissen wollen, wo müssen Sie nachschauen, dann kommen Sie mit der Zahl 42 daher und dann stellen Sie fest, 42 liegt zwischen S2 und S3. Das heißt, in S2 müssen Sie, in dem Baum T2 müssen Sie nicht mehr nachschauen, weil da ist der größte Schlüssel des S2. Und das heißt, Sie müssen in dem Baum T3 nachschauen und da ist das irgendwo drin. Okay? So. Schauen wir uns, hier ist ein Beispiel für so einen 2-4 Baum. Das heißt, der minimale Grad von jedem Knoten ist 2. Und der maximale Grad eines Knotens ist 4. Das heißt, die Anzahl der Schlüssel in einem Knoten ist maximal 3. Ist 1, 2 oder 3. Ja? Okay, also an der Wurzel zum Beispiel haben wir hier 10 und 19. Das heißt, es gibt 3 Nachfolger. 10 ist der kleinste Schlüssel in dem ersten Nachfolger. 19 ist der kleinste, ist der 10 ist der größte Schlüssel, Entschuldigung, im linksten Nachfolger. 19 ist der größte Schlüssel im nächsten Nachfolger und im letzten Nachfolger ist der größte Schlüssel unendlich. Ja? Das wäre die Idee. Und vielleicht noch einen zweiten Knoten, den wir uns vielleicht anschauen können wollen, ist dieser Knoten hier. Der enthält 3 Schlüssel. Und das ist jetzt ein Knoten, der nur noch Blattnachfolger hat. Und das heißt, die drei Knoten, die da drin in dem Schlüssel enthalten sind, sind hier auch diese 3 Nachfolger. Und der vierte Nachfolger, das ist halt der Schlüssel, der hier als zur Trennung benutzt wurde zwischen an dem Vaterknoten. Ja? Okay? Und wenn wir jetzt ein Locate 9 auf diesem Baum ausführen wollen, wie machen wir das? Wir suchen also, 9 ist kleiner als 10, das heißt, wir müssen im linken Teilbaum suchen. Dann müssen wir jetzt hier in diesem Ding hier schauen, wie ordnen wir die 9 ein. 9 ist größer als 5, also müssen wir im rechtesten Teilbaum suchen. Und dort finden wir dann die 10 und das ist das nächste Element, das Blatt 10, das ist das kleinste Element größer gleich 9, das in der Datenstruktur enthalten ist. Wenn wir also einfügen wollen, wie gehen wir vor? Wir machen das ganz genauso wie vorher. Wir machen erstmal ein Locate. Das liefert uns das Element mit dem kleinsten Schlüssel, der größer gleich dem Element ist, größer gleich dem Schlüssel des einzufügenden Elements ist, und dann fügen wir es davor ein. Und das in die Liste einzufügen ist kein Problem. Wir müssen es natürlich auch in die Datenstruktur in die Suchstruktur oben drüber einfügen. Oben drüber ist so ein Sammelknoten, und da können wir einfach dieses an die entsprechende Stelle das entsprechende Y einfügen. Hier ist es. Ja? So, damit ist das Einfügen erledigt. Das hat natürlich jetzt nur einen kleinen Nachteil. Das ist nur dann erledigt, wenn dieser zusätzliche Schlüssel Y in den Knoten noch reinpasst. Also, das heißt, der Degree dieses Knotens ist immer noch kleiner gleich B. Ja, dann sind wir froh. Aber manchmal ist es so, dass der durch das Einfügen von diesem weiteren Element der Grad größer gleich B geworden ist. Der Grad dieses Vaterknotens größer gleich B geworden ist. Was machen wir dann? Jetzt wissen wir aber, dass B, nicht größer gleich B, sondern echt größer als B. Jetzt wissen wir, dass dieses B hier, B ist größer gleich 2a minus 1. Wenn wir eine Zahl haben, die größer ist als b, dann ist sie damit größer gleich 2a. Ja? Und das heißt, wir können den Knoten in zwei Knoten aufteilen, die jeweils die Größe a haben. Oder mindestens die Größe a haben. Und das heißt, das sind Knoten, die in einem AB-Baum erlaubt sind. Und genau das machen wir. Wenn wir also nachdem wir dieses Element, diesen Knoten, diesen superdicken Knoten hergestellt haben, dann spalten wir den wieder auf. Und indem wir das eben so viele Elemente, indem wir erstmal einen Knoten identifizieren, an dem wir aufteilen, dieser Knoten wandert dann nach oben, weil das ist sozusagen der Trennungsknoten, der wandert nach oben, und links sind dann sind dann die verbleibenden Elemente, hier nur noch das X, die dann eben als Nachfolger haben das X inklusive diesem als rechtesten Knoten genau dieses U. Und genau das gleiche die größeren Elemente, die bleiben dann halt einfach in dem Knoten bestehen. Ja, und dass dieses U selber hier aus dem Knoten, was wir da zum Trennen benutzt haben, diesen Splitter, der wandert zum Vater, weil das ist der rechteste Knoten, der ist eben in dieser Liste der Nachfolger, der wird in dem Knoten halt nicht selbst aufgelistet. Okay, und damit haben wir jetzt an dem haben wir den Knoten an dem Vater, haben wir ein U an dem Vater eingefügt, und entsprechend dieses U gibt uns den größten Knoten in dem neu links abgespaltenen Baum an, und das ist erfüllt wieder die Tiefe nicht erhöht, das hat die Anordnung der Elemente nicht verändert. Das Einzige, was dadurch jetzt entstanden ist, dass möglicherweise dieser Vaterknoten jetzt selbst einen Grad erhalten hat, der möglicherweise größer ist als B. In dem Falle müssen wir wieder eine Aufteilung vornehmen und entsprechend mit dem Aufspalten weiterfahren. Solange, bis wir durch das Verschieben von einem Element in den Vaterknoten bei einer in dem Vaterknoten eine Anzahl von Elementen, die Anzahl b von Elementen nicht von Nachfolgern nicht überschritten haben. Schauen wir es uns mal hier an diesem Beispiel hier an. Wir wollen 8 einfügen in diesen 2-4 Baum. Okay, dann müssen wir zuerst mal das Locate machen. Das 8 ist kleiner als 10, also müssen wir links einfügen. Dann ist es größer als 5, deswegen ist es im rechtesten Teilbaum. Und das heißt, es müsste hier an dieser Stelle eingefügt werden, vor der 10. Da wird es eingefügt und zusätzlich gibt es einen neuen Nachfolger. Wird das 8, die 8 ebenfalls in diesen Knoten eingefügt, weil wir einen neuen Splitter da haben. Jetzt hat dieser Knoten den Grad 5, das ist auch größer als 6, das heißt, wir müssen ihn aufteilen. Und zwar, wo teilen wir auf? Wir nehmen das hier wird der neue Splitter, den wir in den Vaterknoten verschieben. Dadurch verschwindet der aus dem aus dieser Liste der Schlüssel auf dieser unteren Ebene. Da haben wir einerseits diesen Teilbaum hier für das, was links ist, mit dem größten Element 3, das jetzt hier zu dem Vater gewandert ist, und hier den Restteilbaum von den Restknoten 5, 8 von dem zu dicken Knoten, den wir aufgespalten haben, der hier einfach erhalten geblieben ist. Okay, jetzt in diesem Falle hat der Wurzelknoten einen Grad 4, das ist erlaubt in einem 2-4-Baum, deswegen sind wir fertig. Okay, wenn wir jetzt nochmal 6 einfügen, einfach um so ein bisschen zu sehen, was weiter passiert, dann würde man, 6 liegt zwischen 3 und 10, deshalb müssen wir im zweiten Teilbaum einfügen, das heißt, wir sind jetzt hier, da liegt 6 ist größer als 5 und kleiner als 8, deswegen müssen wir zu diesem Teilbaum gehen, da sind wir an einem Blatt angekommen, 8 ist größer als 6, das heißt, wir müssen die 6 links davon einfügen und entsprechend hier auch 6 als weiteres Was ist jetzt hier passiert? Ist es jetzt eingefroren? Nee, Moment. 8. Ich glaube jetzt, hier gibt es kein weiteres Bild, aber ich kann es hinmalen. Hier kommt also die 6, die hier dazwischen ist. Hier kommt auch die 6 einfach dazu, um diese Kante. Hier ist es. In diesem Falle ist der Grad von diesem Knoten nach wie vor 4 und wir müssen nicht weiter, das Einfügen ist beendet. Wenn wir jetzt nochmal eine 7 einfügen, dann würde die 7 eingefügt werden hier zwischen 6 und 8. Das heißt, jetzt wird dieser Knoten hier ist jetzt zu groß geworden. Wir müssen ihn aufspalten. 6 ist der neue Splitter, der nach oben geschoben wird. Und der Teilbaum bis zur 6 ist dann, der Teilbaum bis zur 6 ist dann dieser hier. Und das, was rechts übrig geblieben ist, ist dieser hier. Jetzt ist aber an der Wurzel ebenfalls der Grad zu groß geworden. Und wir müssen erneut aufspalten. Und aufspalten heißt in diesem Falle dann wieder den Splitter, dieses hier als Splitter zu benutzen und in den bisher noch nicht existierenden Vaterknoten zu verschieben. Das wird dann dieser Wurzelknoten, der dann nur diese 6 enthält und damit in den linken und in den rechten Teilbaum aufspaltet. Ja? Also der Splitter wird nach oben verschoben und dann die linken und die rechten Teilbäume aufgesammelt. Die linken und rechten Bruchstücke aufgesammelt. Okay, hier hat sich also jetzt erstmals nach diesen ganzen Einfügungen die Tiefe des Baumes um 1 erhöht. Gibt es hierzu eine Frage? Also die Invarianten, die wir bei unseren ganzen Operationen aufrechterhalten müssen, die können wir so benennen. Da gibt es einmal diese Forminvariante, die besagen, dass alle Blätter dieselben Tiefe haben. Und die wird durch unser Verfahren aufrechterhalten, weil wir fügen die einzige Änderung, die wir machen, ist, entweder machen wir einen Knoten dicker, okay, dadurch verändert sich die Tiefe nicht, oder wir spalten einen Knoten auf, dadurch verändert sich die Tiefe auch nicht. Die einzige Möglichkeit, wie sich die Tiefe erhöhen kann, ist, indem wir eine neue Wurzel einfügen, aber dadurch entstehen zwei Teilbäume, die beide gleich tief sind, und deshalb ist Tiefeninvariante bleibt immer erhalten. Alle Blätter haben immer die gleiche Tiefe. Dann für die Gradinvariante, dass alle Knoten außer der Wurzel immer einen Grad zwischen A und B haben. Das haben wir ja auch gerade so gemacht. Wir haben aufgespalten, wenn der Grad größer gleich B wurde, echt größer als B wurde, indem wir dann, das heißt, wir haben B, dann war der Grad B plus 1, und wir haben dann dieses B plus 1 nach unten abgerundet und nach oben abgerundet. Das waren die beiden neuen Knoten, die wir erzeugt hatten, die Grade der Knoten, die wir neu erzeugt hatten. Und wenn da b eben größer als 2a minus 1 ist, sind diese beiden Zahlen hier immer beide größer gleich a. Das heißt, wir haben immer genügend viele Nachfolger in den aufgespaltenen Knoten, dass die Gradinvariante erhalten bleibt. Und an der Wurzel, da haben wir aufgespalten, wenn der Grad größer gleich b plus 1 war. Und ebenfalls, wenn der Grad größer gleich b plus 1 war, das heißt, der Grad da kann auch nicht zu sehr wachsen. Und der neue Knoten, den wir eingefügt hatten, der hat mindestens den Grad 2, beziehungsweise der hat genau den Grad 2. Und das heißt, das war auch die Eigenschaft, die wir verlangt haben für AB-Bäume. Also wird hier bleibt durch das Einfügen und die anschließende Korrektur die Eigenschaft, ein AB-Baum zu sein, erhalten. Das wäre die Message. Hier, jetzt müssten eigentlich wollten noch diese ICOM-Leute kommen. Wo sind sie denn? Ach, ihr seid schon da. Dann mache ich jetzt hier schnell Schluss. Ich hätte schon vor 2 Minuten Schluss machen sollen. Aber ihr wollt noch ein bisschen Werbung machen.